Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Pritzker-Preis, die höchste Auszeichnung für Architektur, geht in diesem Jahr an den Star-Architekten Arata Isozaki, einer der ersten japanischen Architekten, die auch außerhalb Japans bauen konnten. Was seine Arbeit ausmacht und was ihn so besonders macht, das weiß Architekturkritiker Nikolaus Bernau, und der ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend, Herr Bernau.
Schönen guten Abend.
Sie haben einige Bauten von Arata Isozaki selber gesehen, von über 100 Bauten insgesamt. Gibt es etwas, woran man die Isozaki-Architektur erkennt?
Nicht eigentlich. Und das ist vielleicht fast sogar, könnte man sagen, das Geheimnis von diesem Architekten. Also möglicherweise hat er übrigens auch deswegen den Preis erst jetzt bekommen. Er ist ja schon recht betagt, also 1931 geboren. Der hat sich extrem gut angepasst an die verschiedenen, ich will jetzt sagen nicht Modewellen, aber so Architekturrichtungen, die seit den 1950er Jahren international entwickelt wurden. Also das Einzige, was wirklich fehlt da drin, ist so ein richtig knallharter postmoderner Touch. Also er hat nie irgendwie mal Bögelchen und Türmchen gebaut, sondern sich ansonsten doch sehr in einem quasi sehr breiten Spektrum dessen, was man als Moderne bezeichnen könnte, aufgehalten. Und das ist eigentlich das Spannende bei ihm. Es gibt nicht den Stil. Das ist nicht wie bei Liebeskind, wo man sie zacken sieht und sagt, ah, Liebeskind. Oder Zaha Hadid, man hat die großen Wellen. Okay, Hadid. Das gibt es bei Isozaki nicht.
Wie konnte er dann zum Weltstar werden?
Letztlich, denke ich, hat das ganz viel zu tun mit seiner Herkunft. Er ist, wie gesagt, 1931 geboren in dem Ort Oita auf der Insel Kyushu. Das ist die südlichste japanische Insel. Und es ist gleichzeitig die Insel, die am internationalsten ist. Es ist die Insel, wo eben Nagasaki liegt, wo dieser große Einfluss aus der Welt schon seit dem 16. Jahrhundert spürbar war und eben auch durch die ganze Abschließungszeit von Japan im 17. und 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert vor allem auch noch immer spürbar geblieben ist. Da gab es zum Beispiel immer sehr viele Christen auch. Es gab eine Erfahrung mit Anderssein, mit Fremdheit, mit anderen Ideen, mit anderen Formenapparaten auch. Und das ist für Japan eine sehr, sehr ungewöhnliche Erfahrung. Und die hat Isozaki sehr früh mitbekommen. Und das kann man zum Beispiel daran sehen, dass er zwar in den frühen 50er und frühen 60er Jahren sehr stark in diesem kräftigen japanischen Brutalismus drin gesteckt hat, mit diesen großartig massigen Betonbauten, also wie zum Beispiel seine Bibliothek in der Heimatstadt in Oita. Das sind wirklich brutale, strenge Bauten, die da stehen. Oder eben seinen metabolistischen Stadtentwürfen, so eine große Mittelsäule. Und dann baut sich da eine Riesenstadt mitten im Himmel auf. Das ist natürlich völlig utopisch gewesen. Aber gleichzeitig gab es eben so diese Idee, da gibt es noch eine andere Architektur. Ich gucke mir doch mal das Bauhaus an. Und Isozaki war unter anderem eben schon ganz früh unglaublich reisend. Also er selber hat gesagt, er hat die Welt 7-mal umdreht, umreist, um nur Architektur zu sehen. Das ist für Japaner relativ ungewöhnlich gewesen.
Jetzt habe ich gesagt, er war der erste Japaner, der auch außerhalb Japans gebaut hat. Vielleicht nennen Sie mal ein paar Gebäude, die man vielleicht kennen könnte oder die besonders typisch sind.
Er hat zum Beispiel, was durchaus charakteristisch ist, eines der ersten Museumsgebäude, die nach dem großen Umbruch in Mittelosteuropa entstanden sind, nämlich in Krakau gebaut. Das Museum für japanische Kunst, für eine alte Privatsammlung, polnische Privatsammlung mit japanischer Kunst. Ein ganz faszinierendes Gebäude, weil es in seinen Formen versucht, quasi die Wellen der Weichsel entlang des nachzubauen, wenn man so will, einerseits, und andererseits einen ganz öffentlichen Ort geschaffen hat, mitten in Krakau eben. Oder schon Anfang der 80er Jahre das ganz faszinierende Museum für moderne Kunst in Los Angeles. Das war quasi der Startpunkt für diese neue Bewegung von Museen als öffentlichem Ort, durchaus auch als populärem Ort. Also das war jetzt nicht nur Architektur für die Intellektuellen, sondern das sollte auch Spaß machen. Da sollte man reingehen. Und da hat man auch schon gemerkt, der hat so einen Hang zur ganz großen Form. Ja, gar nicht das kleine Detail, das ist auch wichtig. Das ist auch irgendwie Handwerkszeug. Aber es muss die ganz große Form sein, was man bis in zum Beispiel das neue Museum für die Chinesische Akademie der Künste in Peking, das ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren eröffnet worden. Das sind so zwei ineinander laufende Schlangen, die sich dann irgendwo mal treffen. Und da geht man dann rein. Und es sind ganz lange Gänge auch alles. Aber das Entscheidende ist die Großform draußen, die sich nämlich behaupten muss gegen eine quasi Autobahn zerfurchte Umgebung. Und dann steht dieser Riesenbau da und wirkt wirklich. Und das ist auch eines der Faszinosa von Isozaki, was man auf den Fotos nicht sehen kann, dass seine Bauten erstaunlich gut eingepasst sind in die Umgebung. Also das auf den Fotos sehen die nur so einzeln aus, ja? Aber Die sind nicht einzeln.
Das heißt, er hat sich auch von diesem Brutalistischen, was Sie anfangs erwähnten, auch gelöst im Laufe seiner Arbeit?
Er hat sozusagen das Große des Brutalismus weitergepflegt und weiter übernommen und gemacht, hat dann aber eben das überführt in neue Formen, auch neue Details. Es gibt jetzt ein ganz tolles Kunstzentrum und Kulturzentrum in Shanghai. Da sind dann wirklich so ganz verspielte Säulen davor, die ganz plastisch gebildet sind. Also das sieht fast wieder aus wie Zaha Hadid, aber vor einer ganz großen geometrischen Fassade mit ganz tollen Glaselementen, die gegeneinander spiegeln, und dann ist da noch mit ein bisschen Metall eingebaut und sowas. Es ist ganz faszinierend, wie der arbeitet, aber auch da wieder eine wirkliche Spezialität, und das macht vielleicht dann doch Arata Isozaki aus. Man kann eigentlich nicht die Proportion sehen, der Maßstab. Es sieht, auf den Fotos kann man nicht wirklich erkennen, ist das jetzt alles ganz groß oder ganz klein. Die Sachen sind, wenn man davor steht, sehr, sehr gut proportioniert. Aber das kann man auf Fotos überhaupt gar nicht sehen, sondern man muss es tatsächlich erleben. Es ist eigentlich eine Architektur, die man erleben muss.
Isozaki ist jetzt der 8. Japaner, der den Pritzker-Preis bekommt. Wieso gehen so viele in dieses Land nach Japan?
Also traditionellerweise hat das einfach was damit zu tun, dass Japan immer so das im Westen, und der Pritzker-Preis ist ein sehr westlicher Preis, das Ideal der Architektur, der Strenge, der Einfachheit, der Klarheit ist. Und das sind die Leute, die ein Konzept mal wirklich ganz radikal bis zum Ende durchziehen können. Insofern ist es durchaus ironisch, dass ausgerechnet Isozaki jetzt diesen Pritzker-Preis als 8. Japaner bekommen hat, der genau für all diese Sachen nicht steht. Er steht zwar auch für die Radikalität, auch für die Detailfreude, auch für das schöne Material und alles Mögliche, aber er steht eben vor allem auch dafür, dass er sich sehr anpassen kann. Und ein Tadao Ando beispielsweise hat sich nie in seinem Leben angepasst. Der hat immer genau seine Architektur durchgezogen. Isozaki ist auch der Architekt, der, wenn man so will, weltläufiger ist, der sich ein bisschen in den internationalen Markt einfügen kann. Das ist für Preise ein Problem, aber es macht ihn ungeheuer populär.
Vielen Dank, Nikolaus Bernau. Der Pritzker-Preis 2019 geht an den japanischen weltläufigen Architekten Arata Isozaki.